Der Rasenfunk Kurzpass. Es wird höchste Zeit, mal wieder nach Frankreich zu gucken und die Frage zu beantworten, was macht eigentlich die Ligue 1? Und diese Frage beantwortet uns David Frochier de Pont-Levin von 93. David, hallo, hallo.
Hallo, lieber Max.
Sehr schön, dass wir zweimal wieder miteinander sprechen können. Es wird allerhöchste Zeit. Das letzte Mal haben wir nach dem 9. Spieltag über die Ligue 1 gesprochen und jetzt sind, ja gut, je nach Verein zwischen 22 und 24 Spiele ja schon gespielt in der Liga. Da ist man nicht ganz so konsistent, aber es wird seine Gründe haben. Wir haben so viele Themen, dass ich darüber gar nicht mit dir sprechen wollen würde, sondern dass wir gleich in die Sendung rein starten. Und das
Ja? Entschuldige, muss ich gleich nochmal reingrätschen, wie ein fieser französischer Verteidiger. Du weißt, warum die so unterschiedliche Spieltage haben, ne, bei den Vereinen.
Nee, ehrlich gesagt ist mir das jetzt nicht klar.
Das liegt an den Gelbwesten, an den Gilets Jaunes. Ach, da sind ja im Herbst ganz, ganz viele Spiele ausgefallen und zwar richtig böse zum Teil. Da hatten einige Vereine, hatten drei Spiele in Folge Ausfall und dann gab es ganz, ganz seltsame Verwicklungen jetzt im Januar, dass da Spiele nachgeholt wurden und dann Spieler nicht eingesetzt werden durften, weil sie vor der Wintertransferphase offiziell noch nicht dazugehört haben zum Verein und es ist alles ganz, ganz, ganz großes Chaos. Haben sich auch einige Vereine beschwert.
Okay, okay.
Sind nicht sehr glücklich mit der ganzen Sache. Und Paris hat sich dann nochmal den kleinen Luxus erlaubt, nach Beginn der, also nach diesem vorgezogenen offiziellen Beginn der Rückrunde nochmal einen kurzen Trainingslager in Katar zu machen und solche Späße. Also
ja, genau, wo man dann gesehen hat, es waren eigentlich eher Sponsoring-Aktivitäten und da gab es einige Diskussionen. Ja, sehr gut, dass du das nochmal eingeordnet hast. Ich dachte nämlich eigentlich, ich hatte jetzt gar nicht an nicht sportliche Gründe gedacht, ich dachte mir, ach, Pokalwettbewerb irgendwie ganz wild, da darf jeder aussetzen und das weiß bloß wieder der doofe Max nicht. Und das
Winter
ist
und sowas,
ein
ne?
triftiger
und
Grund. Ja, der Winter ist
der
ja
Rasen in Nizza war gefroren und so.
Ja, dann geht natürlich nichts. Dann stehen die Fußballerbeine still. Aber wir müssen kurz noch beginnen mit einem weniger sportlichen Thema, beziehungsweise ein Randthema, das aber doch ja die Zeitungen und Internetportale beherrscht hat, nämlich den Tod von Emiliano Sala. Wir haben es schon im letzten Kurzpass zur Premier League besprochen, wie in der Premier League die Reaktionen darauf waren. Also ein junger Spieler, der von Nantes zu Cardiff City wechseln wollte und auf der Rückkehr von der Verabschiedung seiner Teamkollegen, ja, ist das Flugzeug, die kleine Maschine vom Radar verschwunden und inzwischen haben wir Gewissheit, er und der Pilot haben diese Reise nicht überlebt. Wie ist denn dieses Thema in der Ligue 1 aufgenommen worden?
Sehr groß und wäre dieser tragische Unfall nicht passiert, hätte ich dir jetzt bestimmt auch was erzählt darüber, was für ein großartiger Spieler Salah ist und wie der sich, wie der den Durchbruch geschafft hat mit Nantes, ganz unglaublich treffsicher auch, also sehr, sehr ganz wunderbare Rate an Toren, aber eben nicht nur das, sondern auch offenbar ein ganz sympathischer Mensch, sehr, sehr beliebt bei den Spielern, auch bei den Fans. Man ist ja Argentinier, man kann jetzt nicht sagen, dass er irgendwie da irgendwie aus Nantes und Umgebung stammen würde und trotzdem hatten die Fans das Gefühl, das ist einer von uns, der lebt für uns und so. Also das war tatsächlich, das war in Frankreich ein entsprechend großes Thema. Ich nehme natürlich schon auch an, ich glaube so, diese mysteriösen Tode beschäftigen uns Menschen vermutlich auch immer noch ein bisschen mehr, weil man einfach mal so rätselt und all das. Aber es war insgesamt schon, es war ein großes Thema. Nantes hat zweimal große Gedenkveranstaltungen gemacht. Jetzt am letzten Spieltag sind sie alle in Schwarz aufgelaufen gegen Nîmes und hatten 2-0 geführt, haben sich dann 4-2 verabschieden müssen. Ich glaube auch, dass der Mannschaft ein ganz schöner Knacks geschehen ist. Also ja. Das ist ja.
Und ist das in Frankreich ein Thema? Ich habe das in der Premier League Folge thematisiert und wurde dafür auch von einigen Hörerinnen und Hörern kritisiert. Es gibt ja jetzt die erste offene Forderung von Nantes an Cardiff City auf die erste Rate des Transfers und ich habe das da mit Marco Hagemann besprochen und wir waren uns eigentlich einig, dass man dieses Geld verlangt, das kann ja ganz viele auch versicherungstechnische Gründe haben. Wir zwei, also Marco und ich, fanden einfach nur die Art und Weise, wie das rauskam, nämlich dass man das nicht kommuniziert hat, sondern dann Cardiff City das dann an die Zeitungen weitergegeben hat. Das fanden wir etwas unglücklich, weil es einfach ein komisches Licht wirft auf Nantes auch als Verein. Wurde das in der Ligue 1 thematisiert, dass da jetzt quasi diese monetäre Forderung dann so ein bisschen über dem Gedenken steht an den Spieler?
Naja, Nantes ist ein kleiner Verein. Also kurze Frage, ich weiß nicht, ob es so thematisiert wurde wie jetzt bei dir, wobei ich jetzt auch nicht alle Diskussionen in allen Radio- und Fernsehkanälen verfolge, aber zum Hintergrund, natürlich ist Nord ein kleiner Verein, diese 17 Millionen sind natürlich schon ein nicht ganz unwichtig für so einen Verein, und man muss dazu auch wissen, Nord wird auch geführt von einem Präsidenten, der ein recht spezieller Mann ist, okay. Waldemar Kita. Ich hatte den schon mal ganz kurz in 93 erwähnt, als Geschäftsmann, der unter anderem in Potenzmitteln und sowas macht, wobei er eigentlich Augenoptiker ist. Es ist auch so einer, der gerne mal schnell Trainer rausschmeißt, der Meinung ist, dass er ganz, ganz viel Ahnung von Fußball hat und viel mehr als seine Trainer. Das war auch einer der großen Geschichten dieses Jahr in Nantes, dass er einen Trainer installiert hat, der schönen Fußball spielen lassen sollte, der ihnen Spielkultur beibringt, und dann als diese Anlaufschwierigkeiten logischerweise, wie es immer so ist, er ihn nach wenigen Wochen einfach vor die Tür gesetzt hat. Mhm. Insofern wundert mich das jetzt nicht ganz so sehr, dass da vielleicht von Vereinsseite da
es ist ja auch legitim,
bisschen
also Hemmnis gegangen wird. Nicht sagen, nur nachdem eben auch das Feedback kam von einigen Hörern, warum ich das zum Thema machen würde, wollte ich jetzt eben quasi die Frage stellen, wurde das in der Ligue 1 thematisiert, und das hört sich ja ehrlich gesagt nicht so an. Also vielleicht ist es dann auch einfach ein völlig normaler Vorgang und man sollte ihn dann auch nicht höher hängen.
Ja. Was man aber an der Sache nochmal, ja, es ist jetzt so ein bisschen schwierig, so einen tragischen Vorfall als Anlass zu nehmen, darauf dann noch weitere Sachen aufzubauen, aber ich fand das ganz spannend. Also natürlich, es wurde unglaublich berichtet über alles Mögliche, über den gesamten Transfer, wie der abgelaufen ist. Es wurde der Agent, gab's große Artikel dazu. Mhm. Und um vielleicht mal den Schritt weiter zu gehen, jetzt von dem tragischen Fall zum bisschen Sportlichen, was ich sehr interessant fand, war unter anderem, dass der Brief dieses Agenten veröffentlicht wurde, mit dem er Salah überredet hat, diesen Transfer zu machen. Weil Salah wollte eigentlich erstmal gar nicht weg. Der fühlte sich da ganz wohl. Mhm. Man konnte an diesem Brief, es war ein schönes Dokument der Zeitgeschichte, wie man sieht, wie so Agenten vorgehen. Also, ne, er hat unter anderem gesagt, ja, also übrigens, bild dir da nicht so viel drauf ein, dass jetzt angeblich auch andere Clubs an dir Interesse haben. Das haben wir alles lanciert, so arbeiten wir. Damit treiben wir deinen Preis in die Höhe.
Okay.
Das fand ich durchaus bemerkenswert. Und ja, also natürlich, der Mann sagt halt jetzt auch selbst, naja, hätte ich mich hinter diesen Transfer nicht geklemmt, dann würde er noch leben. Mein Gott, also ja, es ist alles immer schwierig. Es ist ein sehr schwieriges Gewässer, sehr schwierige Thematik um sowas rum.
Aber natürlich mal interessant, dass man dann, weil dieser Transfer dann eben so seziert wurde, da man dann einen Einblick bekommt. Also die erste Überraschung für mich, es werden noch Briefe verschickt an junge Menschen. Also Emiliano Salah war ja 28.
Vielleicht war es auch eine E-Mail, das kann natürlich auch sein.
Okay. Gut. Und die andere Erkenntnis dann eben zu gucken, wie Spielerberater mit ihren Spielern umgehen, wie man da eben auch versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Das hat jetzt eben einfach mal einen Einblick gegeben, den es sonst nicht gab. Und wenn wir dann schon so ein bisschen den Bogen machen zu sportlichen Dingen. Nantes, die standen tatsächlich das letzte Mal, als wir gesprochen haben, sehr, sehr schlecht da. Damals waren die, und das ist aber jetzt auch schon ewig her, auf dem vorletzten Tabellenplatz, hatten erst einmal gewonnen und dreimal unentschieden gespielt. Da hat sich die Lage etwas entspannt. Also man ist jetzt inzwischen auf Tabellenplatz 15 in dieser 20er Liga und hat 5 Punkte Vorsprung auf Monaco, über die wir später auch noch sprechen müssen. Das heißt, sportlich ging es ja bergauf bei Nantes.
Ja, zwischenzeitlich ist sogar besser. Die waren sogar mal auf Platz 10 zwischenzeitlich, und das hatte tatsächlich, also es hatte mit Salah zu tun, es hatte aber auch mit dem Trainerwechsel zu tun, den ich eben angesprochen habe. Auf Cardoso ist Halil Hodžić gefolgt. Mhm. Ein in Frankreich durchaus bekannter Mensch, hat damals Lille ganz groß gecoacht. war dann, glaube ich, auch ganz kurz bei PSG, ist da mehr oder weniger gescheitert, war dann Nationaltrainer in verschiedenen Ländern, unter anderem in Japan, und ist ein...
Ach, das war doch der Trainer, der Japan noch zur WM geführt hat und genau. Dann aber zurückgetreten ist und dann gab's Ashiro Nikina, nein, ach man, jetzt fällt mir der ausgerechnet der Name meines Lieblingstrainers der WM nicht ein, der kam dann mit und hatte nur zwei Vorbereitungsspiele vor der WM. Mhm.
Genau, also ein in gewisser Weise auch ein ganz starkes Unikat. Man fragte sich am Anfang, um Gottes Willen, wie kann das zusammen funktionieren, eben Kita und Halil Hulcic, das sind beides durchaus Sturköpfe. Halil Hulcic ist so ein, ja, der hat auch so einen südosteuropäischen Akzent, so ein ganz knorriger Typ, war früher selbst Stürmer bei, war früher selbst Spieler bei Nantes und er hat ganz wunderbare Zitate in der Vergangenheit gebracht. Ja, also er beschreibt dann, wie die Spieler alle total ausgebrannt waren und verdrossen waren, als er ankam und sagte, naja, wenn ein Spieler zweimal sagt, geht schon, dann weißt du, dass er lügt. Ja, also wenn er sagt, einmal geht schon, dann ist ernst gemeint, aber wenn er sagt, ça va, dann lügt er. Und ich habe die Leute beiseite genommen und gesagt, also ich habe früher auch auf deiner Position gespielt und einen Non-Stürmer mit weniger als 20 Toren pro Saison, das ist kein Stürmer. Ich kann auch keine Spieler trainieren, die ich nicht mag. Ich war selbst ein großer Techniker, ich war einer der Besten. Ich kann denen heute noch technische Feinheiten beibringen. Ich kann dem mit 90 Jahren noch was beibringen. Er ist wohlgemerkt mit 70 Jahren einer der ältesten Trainer der Liga. Und
durchaus von sich überzeugt, ja?
Genau. Also ein knorriger, man kann sagen, auf seine knorriger als sympathischer. Man kann auch, wenn man es anders sieht, sagen, vielleicht ein bisschen nerviger Mensch, aber ich mag ihn durchaus. Und er hat ihn durchaus defensive Stabilität eingeimpft, hat das schöne Spielen etwas zurückgezogen. Sagt dann auch, naja, ich muss wohl Sadomasochist sein, dass ich mir das alles antue, aber in Frankreich schreibt man das ja über jeden, der viel arbeitet, dass er Sadomasochist ist. In Japan arbeiten die Leute einfach.
Also hat auf jeden Fall eine interessante Trainer-Vita mit Stationen in der Ligue 1, dann bei Trabzonspor, dann bei Etihad in Saudi-Arabien, die Elfenbeinküste, Dinamo Zagreb, Algerien, Trabzonspor noch einmal und dann eben Japan, die übrigens natürlich inzwischen nicht mehr von Ashino Nikira trainiert werden, sondern von Haime Moriyasu. Wie konnte mir das entgehen? Da sieht man mal, auch wenn man...
Wie konnte dir das entgehen?
Ja, wie konnte mir das entgehen? Ja. Da schreit es mal wieder nach einer neuen Sendung, aber das werde ich wann anders tun. Okay, also dann haben wir Nantes mal so ein bisschen eingeordnet, auch sportlich. Dann gucken wir uns mal die Tabelle noch genauer an und wir müssen natürlich wieder bei PSG beginnen. Da hat sich etwas getan, nämlich die haben verloren. Wer hätte das gedacht? Jetzt eine Niederlage gegen Lyon 2-1, aber ansonsten läuft alles wunderbar und der Eindruck von außen ist, haben wir ja auch schon das letzte Mal drüber gesprochen, es zählt sowieso nur die Champions League und da drehen sich jetzt die Diskussionen vor allem um zwei Namen, nämlich Neymar, der definitiv ausfällt und Cavani, der eventuell für das Duell gegen Manchester United auch ausfallen könnte.
Ziemlich sicher.
Okay.
Ziemlich sicher fällt er auch aus. Ja, sie haben verloren gegen Lyon. Es war ein großartiges Spiel, muss ich sagen. Ich hab's live gesehen. Gerade die erste Halbzeit war absolut offenes Visier. Wunderbare Chancen von beiden. Und ja, es ist so ein bisschen Fluch, ne? Es ist so ein bisschen der Fluch der Champions League, weil sie hatten es, glaube ich, bislang in fast jedem Jahr in der Vergangenheit hatten sie vor dem Achtelfinale irgendwelche größeren Ausfälle. Mhm. Im letzten Jahr ja auch schon Neymar. Ich glaube, zwei Jahre davor war's Thiago Motta. Und also sie scheinen da irgendwie immer wieder. Der Slogan von Paris ist ja Paris est magique. Paris ist magisch. Mhm. Irgendjemand schrieb die Tage, naja, es handelt sich offenbar eher um Schwarzmagie. Also ja. Gestern sagte jemand auf RMC, dem Radiosender, naja, vielleicht verkrampft Paris auch immer viel zu sehr vor diesen großen Champions League Aufgaben. Die sollen sich mal ein bisschen locker machen. Also Manchester United ist jetzt auch kein Überhaus, aber du merkst, dass die Nerven liegen. Naja,
hat sich dabei ja nur United ja gerade am meisten getan, vielleicht im europäischen Fußball, wenn wir uns angucken, der Stand zur Champions League Auslosung und der Stand bis jetzt. Die sind neben Liverpool und City gerade die einzige Mannschaft, die in der Premier League marschiert und Liverpool und City, da habe ich schon wohlwollend dann einige Unentschieden als noch marschieren durchgehen lassen. Also hat sie schon was getan?
Ja, klar. Also, das wird kein Selbstläufer, das ist auch brutal. Ein Neymar, 5 Euro ins Phrasenschwein ersetzt du nicht so leicht. Die Dribblings, die Antritte waren unglaublich wichtig. Du merkst, dass bei Tuchel auch ein bisschen Nerven blank liegen. Der hat sich ein paar Mal jetzt Wutausbrüche gegen Schiedsrichter geleistet, ist jetzt sogar auf die Bank verbannt worden. Ich glaube, es war im Pokalspiel.
Auf die Tribüne meinst du vermutlich.
Auf die Tribüne, ja.
Du setzt dich jetzt hin, Thomas.
Ja. Und er hat ganz großen Zoff mit seinem Sportdirektor, Enrique. Mhm.
Hat sich Verstärkung gewünscht, die es nicht gab.
Genau. Also im Grunde haben sie nach wie vor dasselbe Thema wie im Sommer auch. Es fehlt ihnen immer noch ein zentraler Mittelfeldspieler, vor allem ein Sechser, ein abräumender Sechser. Mhm. Und Tuchel versucht das jetzt zu deichseln, indem er Marquinhos nach vorne gezogen hat. Verratti war ja auch verletzt. Der wiederum könnte jetzt wieder fit sein für Manchester. Spielte auch schon gegen Lyon. Ich fand ihn dann nicht sehr überzeugend. Du hast schon gemerkt, dass ihm da ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt hat. Also der ist sicherlich auch nicht auf 100%. Und ansonsten muss man sich schon ein bisschen wundern, was sie da als Transfers veranstaltet haben.
Ja, also Leandro Paredes kam im Winter, genau, fürs defensive Mittelfeld von Zenit St. Petersburg. Ende.
Genau. Und es wurden ganz viele andere Sachen angekündigt. Es waren ganz viele andere im Gespräch. Ein Acosta, ein De Jong. Und da wurde alles nichts draus. Und es gibt ja auch immer noch den Satz von Uli Hoeneß, dass er sagt, es sei ja peinlich, dass er sich damit Enrique hätte abgeben müssen. Was sei das für eine Figur?
Ja, gut, wenn Uli, ja, ach nee. Zack, machen wir einfach weiter.
Du meinst, er muss sich nicht über Sportdirektoren anderer Vereine lustig machen. Nein, ja, also es ist offenbar ein Machtkampf im Hintergrund. Die haben beide ihre jeweiligen Kreise, ihre jeweiligen Zirkel aktiviert. Offenbar muss der Präsident Nasser Al-Khalifi öfter mal als Mittler einspringen, was ich auch etwas seltsam finde. Also es brodelt im Hintergrund. Und diese ganze Affäre rund um Rabiot macht die Sache nicht besser.
Der eben immer noch suspendiert ist von, genau, auf Wunsch des Vereins, und Thomas Tuchel sagt, naja, ich respektiere dann schon den Wunsch, die Situation hat sich nicht verändert zum November, aber du hättest eben da diesen 23-jährigen zentralen Mittelfeldspieler, den man aus sportlichen Gründen ja gerne auf dem Feld sehen würde.
Genau, der sicherlich da was helfen könnte. Er war nicht, er hat auch seine Schwächen, aber er ist definitiv ein starker Spieler. War viele, viele Jahre lang in der eigenen Jugend, ist definitiv ein Talent, und ja, der Verein sagt eben, auch gerade in Form von Enrique, naja, der Junge will seinen Vertrag nicht verlängern im Sommer, deswegen setzen wir ihn auf die Tribüne. Kann man verstehen, dass da ein Trainer vielleicht sagt, ist mir jetzt gerade nicht so ganz recht. Wohlgemerkt, Tuchel hat möglicherweise dann nicht ganz Unschuld dran, weil es gab im Herbst, das war kurz nachdem wir gesprochen haben, das letzte Mal, gab es die Sache, dass er Rabiot und Mbappé auf die Bank verbannt hat, weil sie zu spät kamen. Mhm. Weil sie damals den Klassiko schauen wollten noch im Fernsehen und dann zum Spiel zum Training kamen. Und Mbappé kam dann rein noch, hat das Tor noch gemacht, hat sich entschuldigt und alles war gut. Und Rabiot scheint das deutlich stärker angefasst zu haben und angefressen zu haben, dass er da so behandelt wurde. Also das mag durchaus auch ein Keim gewesen sein von dieser leichten Entfremdung. Man muss aber auch sagen, Rabiot war in den vergangenen Jahren schon immer ein durchaus selbstbewusster Mensch. So ist es nicht. Mhm. Also.
Aber ja, man merkt schon, also auch wenn in der Liga natürlich alles wunderbar läuft für PSG, aber jetzt mit Blick auf das Champions League Achtelfinale und eben auf diese Nebenthemen, da ist schon wieder die Temperatur gestiegen auf dem Kochtopf PSG, so wie eigentlich in den letzten Spielzeiten auch immer regelmäßig um diese Zeit. Und
ja, weil darauf kommt es halt an, ne? Also das ist, daran wird das gemessen werden. Das ist das große Ziel. Die Meisterschaft ist eindeutig durch. Sie wollen dieses Jahr unbedingt diese Champions League schaffen. Und die Tatsache, dass sie 47 Millionen für Paredes ausgegeben haben, zeigt halt auch, dass ihnen offenbar dieser ganze Rummel um Financial Fair Play möglicherweise auch gerade egal ist, weil, oh, wir haben die Chance, also das war ja noch, da hatten, da, 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 das hat sich schon angebahnt, da war Neymar noch fit. Das war halt dieses, okay, wir haben die Chance, wir wollen es jetzt nutzen. Und mit dem Kopf durch die Wand und alles andere ist es gerade egal. Und na gut, dann sollen sie uns nächstes Jahr bestrafen oder vielleicht kann der Präsident ja noch irgendwas deichseln im Nachhinein, das uns doch nicht bestrafen. Wer weiß das schon. Aber das ist ihr Ziel. Das ist ihr großes Ziel und darauf ist alles fokussiert.
Gut, dann gucken wir. Wir können uns das ja ganz entspannt angucken, was da im Achtelfinale passiert. Und dann werden wir auch mitbekommen, wie Thomas Tuchel mit dieser ganzen Situation umgeht.
Dann ganz kurz nochmal vielleicht für die deutschen Hörer zumindest noch als Abschluss sagen, Thilo Kehrer hat sich sehr gut eingefügt. Mhm. Spielt stark, spielt sehr konstant. Kann sogar sein, dass er jetzt gegen United als Rechtsverteidiger aufläuft, weil ja Meunier auch verletzt ist. Choupo-Moting eher weniger. Also L'Equipe schrieb heute Morgen in einem Kommentar, also um diesen berühmten Drei-Buchstaben-Sturm, den ja alle großen Vereine haben wollen, ne, um den Drei-Buchstaben-Sturm zu haben, müsste man neben Mbappé Choupo-Moting aufstellen, dann hättest du drei Buchstaben, aber es wäre vermutlich keine gute Lösung.
Okay, ja, danke noch für die Einordnung, dann wissen wir auch, wie wir das so ein bisschen verorten können. Hinter PSG hat sich auch nicht so wirklich viel getan im Vergleich zu unserer letzten Sendung, die ja schon eine ganze Weile zurückliegt. Lille und Lyon sind die beiden Verfolger, wobei das Verfolger in Anführungszeichen zu setzen ist, denn aktuell sind es bei 2 Spielen mehr 10 Punkte Rückstand für Lille. Und wie gesagt, also PSG könnte noch 6 Punkte noch da drauf addieren. Wie ist denn da die Situation?
Ja, wir waren ziemlich gut in der letzten Folge. Wir haben über ganz viele Vereine gesprochen, die nach wie vor da oben stehen. Lag natürlich nicht wirklich an uns, sondern
du, eher daran. Also erstmal lag es nicht an uns, sondern wenn, dann an dir. Weil ich gesagt habe, David, worüber möchtest du sprechen? So viel Zeit muss sein.
Ja, na gut, ich bin halt einfach die Tabelle von oben nach unten runtergegangen.
Ja, geiles
Konzept. Ja, genau. Wir hatten ja auch, kommen wir gleich nachher nochmal dazu, wir hatten ja auch berechtigte Kritik, dass wir Marseille vergessen haben oder nicht erwähnt haben.
Genau. Es war nicht alles gut damals.
Lille ist eine großartige Story im Grunde. Man muss da zur Einordnung nochmal sagen, dass die im März 2018 einen Platzsturm hatten von frustrierten Fans, die kreuzunglücklich waren mit dem Verein, der in finanziellen Schwierigkeiten steckte, der im Abstiegskampf steckte, wo wirklich gar nicht zusammenging. Und jetzt sehen sie gut genug aus, um da sich im Grunde, also was ist es ein Zweikampf um Platz 2 mit Lyon. Aber das dafür so richtig, ich glaube im Mai haben sie ihr Duell gegeneinander, das könnte richtig krachen, aber die haben sich beide da ganz gut abgesetzt. Der aktuelle Trainer Galtier sagte auch, na, der Präsident hat mir die Situation damals beschrieben, als ich gekommen bin. Ich wollte das gar nicht richtig glauben und habe dann festgestellt, es war tatsächlich so schlimm, wie er es beschrieben hatte. Wir haben damals ja schon ziemlich ausführlich gesprochen über diese Offensivreihe, über den Roadrunner, über das BIP. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz erwähnen, was auch gerade anfangs ein bisschen untergegangen ist, ist dieses unglaublich starke Mittelfeld aus Thiago Mendes und Scheckter. Mhm. Beides ganz, ganz wunderbare Spieler und wie wichtig die waren, konntest du unter anderem sehen beim Spiel gegen Reims. Ich glaube, das war der 17. Spieltag oder so. Da hatte der Trainer von Reims dann gesagt, wir haben bewusst die beiden aufs Spiel genommen. Wir haben die bewusst gedeckt und das war viel wichtiger, als die Angreifer zu decken. Und tatsächlich haben sie dann nur ein 1-1 geschafft. Mhm. Also sehr, sehr überzeugendes Mittelfeld. Und dahinter nominell ist noch, der war eigentlich zu Saisonbeginn, hätte der eigentlich sogar auf Stammplatz 1 sein sollen, ist Thiago Maia. Das ist ein ganz junger Spieler, 20 Jahre alt, der auch, ich erinnere mich da an ein Spiel gegen Toulouse, da hat er mit einem hohen Pass auf den Stürmer, also es war ein Pass, der würde allen Packing-Fetischisten feuchte Träume machen. Mhm. So, hat alle überspielt, war ganz großartig. Und dieser Stürmer, auf den er gespielt hat, das war Leao. Auch ein ganz, ganz spannender Kerl, 19 Jahre, Portugal, Angreifer, 1,88. Der also ich zitiere mal ein bisschen was, er wird von seinem Berater, wird er unter anderem gesagt, nee, von Berater Campos in Lille wurde gesagt, naja, man habe jetzt den portugiesischen Mbappé.
Okay.
Und von Sporting, wo er ausgebildet worden ist, wurde gesagt, das sei das größte Talent der Akademie unserer Geschichte. Und wohlgemerkt, in Sporting wurde ein gewisser Cristiano Ronaldo ausgebildet. So, und jetzt sind das natürlich viel zu viele Lobeshymnen für so einer zarten Schulter. Der trägt ihn mittlerweile ganz gut. Man muss da auch nicht viel drauf geben auf solchen Lob, aber das ist ungefähr die Fallhöhe, auf der er aktuell steht. Und interessanterweise kommt er damit ganz gut zurecht. Er ist vergleichsweise ausgeglichen. Er ist nur vielleicht noch ein bisschen zu verspielt und zu unbekümmert. Also könnte noch ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein lernen. Aber er hat die Technik, die Schnelligkeit, die Physis.
Ja, vor allem ist er richtig jetzt ins Rollen gekommen, wenn man sich anguckt, dass er in den letzten 7 Spielen hat er 6 Treffer und eine Vorlage gemacht. Es gab nur ein Spiel davon, wo ihm keins von beiden gelang, also jeweils in jedem Spiel getroffen. Das ist natürlich, zeigt, dass er dann auch ganz gut sich etabliert hat jetzt eben da im Kader.
Genau. Also da hast du den Grund, warum Lille da oben steht. Sie haben eine dynamische Offensive, sie haben ein starkes Umschaltspiel. Sie haben starke Verteidiger. Über die Verteidiger können wir dann im nächsten Podcast dann ausführlich sprechen.
Ah, sehr gut. Du hast die Zeit sehr gut im Blick. Perfekt. So wünsche ich mir meine Gäste, David. Dann lass uns über Olympique Lyon sprechen. Die sind aktuell mit 6 Punkten hinter Lille auf dem 3. Tabellenplatz und haben auch 6 Punkte Vorsprung auf den 4. Tabellenplatz. Also nach unten und nach oben aktuell Stand 24. Spieltag für Lyon. Gerade nicht so viel in Bewegung. Ist man denn damit zufrieden?
Naja, man ist nicht zufrieden, dass Lille vor ihnen steht. Das, so viel kann man schon mal
sagen. Schon der Anspruch von Lyon, die Nummer 2 zu sein.
Ja. Also zumindest wenn Marseille und Monaco da unten irgendwo rumdüppeln. Ne? So, das wären vermutlich eher die nominellen Schwergewichte, mit denen man das Gefühl hat, dass man sich auseinandersetzen müsste. Muss man ja bei dieser Saison nicht. Lyon ist Licht und Schatten. Und ich weiß nicht, wie viel du von ihnen in der Champions League mitbekommen hast, aber das war so ein bisschen das Sinnbild. Da waren sie auch Licht und Schatten. Also sie können an großen Tagen, ich glaube, sie sind ungeschlagen gegen City, ne?
Ja, genau. Ein
Unentschieden und ein Sieg, ja, genau. So, ne? Das ist, was sie an großen Tagen schaffen können. Also sie können City bezwingen. Sie können aber auch genauso gut gnadenlos scheitern, jetzt am Wochenende 0-1 gegen Nizza, haben gegen Straßburg im Ligapokal 1-2 verloren. Du hast Fekir ein bisschen als Sinnbild davon, der ist an großen Tagen kann der einen genialen Pass spielen und ist präsent und an manchen anderen Tagen taucht er einfach ab. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Kurzpass hatte ich vor allem dieses Mittelfeld gelobt, diese ganz jungen Spieler um in Ndombele. Da ging auch gerade dieser Hype los um Ndombele. Ich glaube, der war auch in der Nationalmannschaft dann angekommen. Der hatte eine Schwächephase, ebenso wie dieses andere Talent Toussaint. Die sind alle so ein bisschen immer wieder untergetaucht. Du hast Depay mit sehr teilweise großartigen Leistungen, da taucht er auch wieder ab. Hat auch ein bisschen dievenhafte Allüren, hat jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmal bekräftigt, er möchte ja gern mal zu einem großen Club nochmal wechseln.
Das hört man sicher gern in Lyon.
Genau, hört man als Fan unglaublich gerne.
Wie mache ich mich beliebt bei meinem Verein, das kleine 101? Sehr gut.
Und insgesamt, also sie sind offensiv, defensiv stark, defensiv haben sie immer wieder Schwächen und Aussetzer. Und da gab es vor, ich glaube, das war auch schon ein paar Monate her jetzt, das war irgendwann im Herbst, gab es ein, ich glaube, es war France Football, das Magazin, gab es einen spannenden Artikel, den ich gerne mal dir auch zur Diskussion stellen möchte oder zum Nachdenken für andere Vereine oder andere Kurzpässe, ob die Defensivschwäche von Lyon am heutigen Ausbildungskonzept der Vereine liegt. Weil sobald ein Spieler gut ist in der Jugend, wird er tendenziell immer nach vorne gezogen.
Ja, stimmt. Genau. Habe ich auch schon mal mit jemandem drüber gesprochen.
Und Lyon verlässt sich ja sehr, sehr stark auch auf seine Akademie. Ich meine, die haben großartige Spieler rausgebracht, Fekir, Benzema, Ben Arfa, Martial. Aber wenn du jetzt an denkwürdige Verteidiger denkst, fällt ja spontan eigentlich nur jemand wie Umtiti ein. Und Also die Frage wäre dann sozusagen, züchtet sich Lyon seine eigene starke Offensive und seine eigene schwache Defensive heran?
Ja, interessanter Punkt. Also da kenne ich einige Leute in deutschen Nachwuchsleistungszentren, die das übrigens auch für den deutschen Fußball auch gelten lassen würden, weil eben sobald du technisch beschlagen bist, wirst du auf die Sechs gestellt, weil das die Position ist, auf der du am schnellsten deine Entscheidung treffen musst im Jugendfußball. Und wenn du ein sehr schneller Spieler bist, dann wirst du auf den Flügel gestellt, weil Geschwindigkeit da ein wichtiges Konzept ist. Und gleichzeitig habe ich auch schon mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, wenn man sich dann auch anguckt, was die Innenverteidiger und Außenverteidiger lernen in Nachwuchsleistungszentren, dann hat das ganz viel mit Passspiel und mit Dribblings und so weiter zu tun und sehr wenig mit Zweikampfführung. Und einer hat da sogar mal zu mir gesagt, die können alles bloß nicht verteidigen.
Ja, ja. Also ich bin echt gespannt, was sie gegen Barca zeigen. Bin ich wirklich gespannt. Wenn sie gut drauf sind, könnten das großartige Spiele werden. Wenn nicht, eher nicht.
Ich meine, sie haben eine wahnwitzige Champions League gespielt. Das muss man schon sagen. Ein Sieg gegen Manchester City im allerersten Spiel und dann nur noch unentschieden. 2-2, 3-3, 2-2, 2-2, 1-1 gegen eben Hoffenheim, Schachtar Donetsk und dann nochmal gegen City. Und so kommst du dann ins Achtelfinale gegen Barcelona. Also ich will das nicht schlecht reden. Es ist ja auch eine Leistung, gegen all diese Teams immer 2 Tore zu schießen, aber es zeigt eben halt auch schon sehr deutlich in die Richtung, die du ja gerade eingeschlagen hast, wackelige Defensive. Es ist halt auch doof, dann gegen all diese Mannschaften dann genauso viele Tore zu kassieren. Manchester City würde ich damit rausnehmen.
Ja, es war zum Haare raufen. Also sie haben ja zum Teil auch eine Mannschaft dominiert und sich dann noch Tore einschenken lassen und so. Das ein Spieler, auf den man vielleicht nochmal in Zukunft ein bisschen achten kann, ist Ferland Mendy, Außenverteidiger. 23, auch ganz spannende Person, kommt immer recht unbekümmert rüber, hat auch selbst gesagt, ja, war ich als Kind schon immer so, war ich so, führt halt dazu, dass er mal sehr riskant verteidigt und auch eher versucht, sich spielen zu befreien, als jetzt das Tackling zu setzen oder mal den Ball wegzuschlagen. Und er hat mal im Interview gesagt, ja, hat mir immer wieder gesagt, dafür bezahle ich mal. Ich habe bislang noch nicht dafür bezahlt, also mache ich jetzt mal so weiter. der hatte bis, was sind 12 bei PSG gespielt und die haben ihm nach, also in der Jugend, und haben ihm bei Verletzung gesagt, dann, also Profifußballer können er sich abschreiben. Wollte aber nicht. Also ist er gewechselt und hat dann 2 Jahre unter Schmerzen gespielt, bis die Schmerzen weg waren, und hat den Ärzten davon nichts erzählt, weil er war halt 14 und wollte sich unbedingt durchbeißen, und die Ärzte in Lyon müssen dann komplett fassungslos gewesen sein, dass er mit einer Arthritis in der Hüfte irgendwie Profi geworden ist. Also ja, sehr, sehr spannender Kerl.
Ja.
Könnte noch was werden.
Ja, definitiv interessante Lebensgeschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Andererseits soll ja jeder seine eigene Entscheidung für seinen eigenen Körper treffen. Wir sollten es uns vielleicht nicht als Vorbild nehmen. Das ist der einzige Grund, warum ich es mit dem Profifußball nicht nochmal probiere. Jetzt.
Eigentlich wäre ich ja immer. Liebe Rasenfunkhörer da draußen, nehmt es euch nicht als Vorbild.
Nehmt es euch nicht als Vorbild. Wir haben hinter PSG, Lille und Lyon haben wir eine ganze Phalanx an Vereinen, die sich in einem sehr engen Punktekorridor bewegen. Montpellier, Marseille, Saint-Étienne und Nizza haben 37 Punkte, Rennes 36 Punkte und Straßburg und Reims haben 35 Punkte. Das heißt, Reims, ja, genau, danke. Reims, fürchterlich, Max. Un vin blanc, sag ich dazu nur. Also von Platz 10 bis Platz 4 sind es tatsächlich nur 3 Pünktchen, die sich da die Vereine, also der Unterschied sind 2 Punkte zwischen den Vereinen. Lass uns kurz mal diese Vereine durchgehen und bei Marseille einen längeren Stopp machen, denn da gab es ja die, du hast es ja angesprochen, berechtigte Kritik, dass wir die das letzte Mal ausgespart haben, und meine Güte, was ist da alles passiert. Aber erstmal kurz ein Wörtchen zu Montpellier, die aktuell Stand heute da mit einem Spiel weniger die Phalanx anführen auf Platz 4 und eben auch damit auch die besten Chancen haben, sich so ein bisschen zu distanzieren da noch und den 4. Platz zu sichern.
Ja, also du musst bei all den Vereinen, glaube ich, sagen, musst du vorwegschieben, hätten wir uns jetzt vor 2 Wochen getroffen oder vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen, hätte da jeweils jemand anders die Form der Woche gehabt. Die wechseln sich tatsächlich bunt ab und lassen auf starke Formen dann wieder schwache Formen folgen.
Gerade Montpellier ist da mit 4 Unentschieden und einem Sieg aus den letzten 5 Spielen vielleicht das perfekte Beispiel.
Genau. Die standen ja, als wir jetzt mal gesprochen hatten, sogar unter den Top 3. Die sind da ein bisschen runtergefallen. Sind aber trotzdem noch wirklich ein ein spannendes Team, hoher läuferischer Aufstand, sehr fluides Spiel auch, also Außenverteidiger, Flügel, wechseln häufiger ab, oder Lütterleck eher Sechser taucht plötzlich ganz weit vorne auf. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, stark über die Defensive gesprochen, ne?
Ja, genau, aber damals hatte ich sehr wenige Gegentreffer. Mhm.
Genau, hatte ich Delors und Laborde schon erwähnt? Ich glaube nicht, ne?
Nein.
Das sind die beiden Spieler von Montpellier, die sollte man dringend auf jeden Fall nochmal kurz erwähnen, die beiden Stürmer von Montpellier, das ist der Grund, warum sie Herbst und Anfang Winter da ganz, ganz oben standen und da oben mitmischen. Zwei ganz, ganz, ja, die Sturmentdeckungen der Saison. Delors ist jemand, der mehr jagt und presst. Laborde ist jemand, der mehr in die Zwischenräume läuft, aber beide sind unglaublich laufstark. Beide geben Sätze von sich. Ja, du musst halb tot sein und Krämpfe haben, das gehört dazu, wenn du aus dem Spiel rausgehst. Delors ist 27, Laborde ist 24. Der Spielmacher dahinter, Mollet, ist 26, also alles keine jungen Talente, sondern durchaus guten Fußballeralter. Delors kommt aus der Region auch.
Mhm. Sie sind aber schon auch sehr abhängig von den beiden. Also wenn ich mir angucke, die beiden haben 18 der 31 Treffer gemacht, also jeweils 9 die beiden. Dann dahinter Le Talek, den du ja gerade angesprochen hast, 3 Tore. Dann noch Oyongo mit 2 und dann kommen nur noch Einzeltorschützen. Also man ist auch abhängig davon, dass die zwei dann auch wirklich ihre Tore machen.
Genau, ja. Wobei sie gleichzeitig noch einen unglaublich starken Lecomte im Tor haben. Mhm. Es gab jetzt zum Januar, ein paar spannende Statistiken zum Kalenderjahr 2018, was ja auch mal eine ganz interessante Sichtweise auf Dinge ist, nicht mehr immer so per Saison. Und Lecomte hatte 0,9 Tore pro Spiel im Kalenderjahr 2018. Also weniger als ein Tor pro Spiel, das ist durchaus ein Wert.
Absolut, sie haben ja jetzt auch erst 19 Gegentreffer. Man erkennt, warum wir damals viel über die Defensive gesprochen haben bei Montpellier.
Genau, wobei sie, ich glaube, zuletzt einige Spiele hatten mit relativ vielen Toren. Hier genau das Unentschieden gegen Monaco 2-2, gegen Nîmes haben sie ein Tor kassiert.
Also es könnte sich da gerade wieder ein bisschen was verändern bei Montpellier. Okay, aber dann haben wir da ja mal eine neue Perspektive aufgemacht. Dann aktuell hinter Montpellier auf Platz 5 eben Olympique Marseille, mit denen wir uns eben mal kurz ein bisschen länger beschäftigen müssen. Denn da ist viel passiert. Was man vielleicht hier mitbekommen hat, war, dass es einen Böllerwurf gab in einer Partie gegen Lille. Nach 12 Minuten nach der Pause explodierte ein Böller direkt vor den Füßen von zwei Olympique Marseille Profis und das Spiel wurde eben kurzzeitig unterbrochen und seitdem bis zur Aufklärung dieses Vorfalls spielt Marseille vor Zuschauerzahlen wie 71, sowas im letzten Spiel notiert, wo man tatsächlich mal wieder gewinnen konnte gegen Girondins Bordeaux.
Sie haben zweimal gewonnen sogar jetzt in Folge, gegen Dijon und gegen Bordeaux. Also, und deswegen sind sie auch gerade wieder im Aufwind, deswegen stehen sie auch da oben, weil rechnen die 6 Punkte weg und dann hast du die Krise. Also auch da wieder konnte ich meine, ich habe immer wieder so ein bisschen Notizen gemacht, gescribbelt, weil könnte ja mal sein, dass er Max anruft und da hätte ich dir noch irgendwie eine Statistik erzählen können, dass sie jetzt in der Tabelle seit Spieltag X aktuell auf Platz 18 stehen oder so und in der Formtabelle ganz weit hinten und plötzlich zack, sind sie da oben auf 6. Also ja. Also tatsächlich der Grund, warum ich über Marseille nicht gesprochen hatte, und das sage ich jetzt auch nochmal bewusst, war, dass sie schon damals nicht besonders gut gespielt haben, aber trotzdem relativ weit oben waren. Und ich dachte irgendwie so, ich kann da nicht so viel, das kann ich gar nicht so sagen. Natürlich ist es nach wie vor der größte Club Frankreichs mit der größten Historie. Ich habe übrigens auch den von dir empfohlenen Trikot-Austausch-Podcast gehört. Mhm. Unter anderem die Folge über die Ligue 1 und da haben sie auch Marseille nicht erwähnt, habe ich sofort gesagt, Mensch, wie kann man nur?
Ja, hoffentlich hast du einen absurden YouTube-Kommentar geschrieben, so macht man das heutzutage.
Mhm.
Aber das kann man ja auch noch ganz gut einordnen für alle Hörerinnen und Hörer. Das war ja auch die Zeit, wo man bei Marseille zum Beispiel in der Europa League schon deutlich gesehen hat, nicht zuletzt ja im Duell mit Eintracht Frankfurt, dass da genau noch nicht alles zusammengeht, aber in der Tabelle hatte es sich noch nicht niedergeschlagen. Die waren, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, noch Dritter, aber schon mit viel Action vorne und hinten. Also 21 Treffer hatten die damals nach 9 Spieltagen erzielt, aber auch 16 kassiert. Also da ging sehr viel bei Marseille und das wackelte aber ganz schön bedenklich und ist ja dann auch zusammengebrochen zwischenzeitlich.
Also sie haben nach wie vor das Problem, sie hatten, muss ich sagen, sie hatten bis vor kurzem keinen Stürmer und sie haben keine gute Verteidigung. Und gleichzeitig haben sie im Transfersommer Unmengen an Geld ausgegeben, also 28 Millionen für Strootmann, 19 Millionen für Chalet Tatar, 14 Millionen für Radonjic und also Strootmann ist der Einzige, der in der Stammelf steht. Mhm. Wo man aber selbst wieder sagen könnte, na ja, hätt's das wirklich gebraucht? Lopez und Sanson sind eigentlich ein ganz wunderbares Mittelfeld. Also am Mittelfeld hapert's jetzt bei Marseille nicht gerade. Wo es halt hapert, ist der Sturm. Da stand mit Mitroglou eine der seltsamsten Transferverirrungen der letzten Jahre vorne drin. Also wirklich ein Totalausfall. Dann mit Valère Germain, einen Stürmer, den ich persönlich sehr, sehr mag, der sich auch sehr reinhängt, aber das ist ein eher altruistischer Offensivstürmer, das ist kein Knipser. Mhm. Und insofern sind die Fans zu Recht auch seit Wochen sehr, sehr unzufrieden. Marseille gehört ja jetzt mittlerweile Frank McCourt, dem amerikanischen Investor, der da das Champions-Projekt ausgerufen hat und gesagt hat, er will investieren, will da Marseille wieder zu alter Größe führen. Und die Mannschaft gibt das aktuell nicht her oder naja, gab das aktuell nicht her. Wie gesagt, 2 Siege jetzt und eben große Änderung Balotelli. Ne?
Genau.
Balotelli wollten sie schon im Sommer haben, haben ihn damals nicht bekommen von Nizza. Er hat jetzt eine Grottenhinrunde für Nizza gespielt. Jetzt haben sie ihn. Aber tatsächlich scheint er gerade bei Marseille ein bisschen aufzublühen. Mal schauen, ob das so weitergeht. Ich habe auch das Gefühl, dass Garcia als Trainer sich gerade ein bisschen entzaubert. Er galt immer auch als in einigen Kreisen als großer Taktiker, als Tüftler, als Umsteller. Das ist den Fans, ist vielen Fans, so wie ich es mitbekomme, gerade auch etwas zu viel. Er stellt viel zu viel um. Gefühlt ist keine Mannschaft wie dieselbe des Vortags. Er macht Aktionen wie, dass er eben Gustavo ins Mittelfeld zieht und Payet oder Thauvin müssen falsche Neun spielen, weil er eben keinen Stürmer hat und solche Sachen. Also es grummelt sehr. Die Fans sind sehr unzufrieden.
Ich habe gelesen, dass bei Twitter, den Kollegen vom Gut Sport Podcast, wo ich hoffe, dass sie noch Kollegen sind und irgendwann mal wieder podcasten, kleiner Wink mit dem Zaunfall an der Stelle, dass bei der Partie Marseille gegen Monaco ab der 75. Minute laute Partymusik eingespielt wurde, um die Pfiffe der Heimfans gegen die eigene Mannschaft zu übertönen. Das finde ich A, skurril und B, stelle ich mir die Frage, was bedeutet denn laute Partymusik?
Das weiß ich nicht, ich habe das Spiel nicht hier.
Es sei dir an der Stelle verziehen, aber das zeigt ja schon, wie sehr es da grummelt. Glaubst du denn, dass Marseille, da musst du jetzt ein bisschen in den spekulativen Bereich, aber wir haben ja die Probleme jetzt genannt und dazu kommt ja eben auch das Ausscheiden in der Europa League. Und der Vorteil aber jetzt damit, jetzt kann sich Marseille auf die Liga konzentrieren. Jetzt hat man zumindest kurzzeitig einen Stürmer mit Mario Balotelli, der jetzt 2 Tore gemacht hat in, ich glaube, 4 Partien für Marseille. Man kann sich auf die Liga konzentrieren. Siehst du da Anzeichen dafür, dass sich die Lage beruhigt oder wird das so weitergehen? Du musst dich jetzt aus dem Fenster lehnen, leider.
Ja, ich muss mich aus dem Fenster lehnen. Ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, weil ich immer noch nicht genau weiß, ob dieses ganze Konstrukt zusammenhält und nach wie vor die Verteidigung ist nicht so wirklich da. Ich habe übrigens gerade natürlich Blödsinn geredet. Gustavo wurde nicht ins Mittelfeld gezogen, sondern er musste Verteidigung spielen, weil es keine Innenverteidigung gab. Du hast als schönes Beispiel in der Verteidigung einen jungen Kamara, der wirklich gute Ansätze hat, der ein spannender Spieler werden könnte, aber der auch zum Beispiel beim Spiel gegen PSG gezeigt hat, dass er sich dann doch halt von einem Mbappé hat vernaschen lassen. Wohlgemerkt, das Spiel gegen Paris war ein richtig gutes von Marseille. Da haben sie richtig aufgedreht. Das war halt auch der große Klassik. Mhm. Wobei die Fans im, die alten Fans im Vorfeld nochmal schön die Breitseite rausgehauen haben, gesagt haben, naja, also eigentlich ist ja das Spiel gegen Paris, war doch früher kein besonderes Spiel. Also unsere Spiele waren gegen Nantes und gegen Saint-Étienne und gegen Bordeaux und so, aber doch nicht gegen Paris. Wer ist denn schon Paris? Also das ist auch die, ne,
klar,
logisch. So sieht sich Marseille auch zu Recht noch mit dieser Geschichte, im Gegensatz zu diesen Emporkömmlingen da aus Katar. Ja, ich weiß nicht, inwieweit das trägt. Jetzt hat ich traue Balotelli noch nicht so ganz, weil das, was er in Nizza gezeigt hat in der Hinrunde, war echt ernüchternd und ich habe auch das Gefühl, dass Garcia teilweise ratlos ist. Er hat alles schon durchprobiert. Er hat mal den Good Cop gespielt, hat mal Bad Cop gespielt, hat mal Spieler draußen gelassen, hat seine alten Leute bestraft und hat sie wieder reingenommen. Boah. Also ich
man bin hört gespannt. Deutliche Zweifel. Es ist ja auch also wirklich eine fürchterliche Saison für Marseille. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt, weil ich mich an keinen Sieg in der Europa League erinnern konnte. Es gab auch keinen. Die haben ja tatsächlich fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt gegen Limassol 2-2. Ansonsten alle Spiele verloren. Also auch das Rückspiel gegen Limassol, daran konnte ich mich noch erinnern. Das war ein Heimspiel 1-3 gegen Lazio, gegen Eintracht, alles verloren. Also eine fürchterliche Europa League Saison in beiden Pokalwettbewerben. Sofort raus gegen Straßburg im Coupe genau. de la Ligue, im Elfmeterschießen und im Coupe de France gegen Andrézieux. Das ist wahrscheinlich kein Geiger, sondern ein Unterklassiker-Verein, vermute ich.
Ein sehr unterklassiger Verein, ja.
Also eine sehr, sehr wilde Saison bei Olympique. Jetzt haben wir eben noch aktuell den Zuschauerausschluss. Also ich glaube, über Marseille werden wir noch weiter sprechen müssen, auch wenn wir später nochmal aufnehmen in dieser Saison. Okay, dann lass uns aber dann jetzt an der Stelle da mal weitergehen und noch weitere der genannten Vereine kurz ansprechen, bevor wir dann auch noch auf Monaco blicken wollen. Saint-Étienne mit Neven Subotic, die hängen da auch mit drin in dieser Phalanx aus Vereinen und die alle kabbeln sich ja um einen Europa-League-Platz, das muss man sich an der Stelle nochmal vor Augen führen. Wie ist da die Situation?
Ja, ich kann kurz nochmal vorausstecken, ich habe den Tipp von dir aufgegriffen, habe mir das Interview mit Subotic angehört.
Mhm, bei Aufe Ohren?
Bei Aufe Ohren war echt klasse, kann ich tatsächlich auch jetzt nochmal nur weiterempfehlen. Fand es auch sehr spannend, was er über die Ligue 1 gesagt hat, unter anderem wie er beschreibt, dass es in der Ligue 1 noch sehr, sehr üblich sei, dass starke, physische, schnelle, dynamische Stürmer auf dich zubrettern und du da als Verteidiger eine Lösung finden musst, im Gegensatz eben zu vielleicht der Bundesliga, wo es ein bisschen mehr auf das taktische, mannschaftliche Gefüge ankommt. Also ist natürlich auch so eine zweischneidige Betrachtung, aber
trifft sich durchaus mit. Würde ich einfach sagen.
Ja, man kann es ja auch positiv sehen, es gibt durchaus tatsächlich sehr gute und physische und starke Stürmer in der Liga. Mhm. Aber du hast natürlich recht.
Ich meinte das der Bundesliga, so hab's ich verstanden.
Ich hab's auch durchaus als Kritik daran gesehen, dass Frankreich vielleicht taktisch noch nicht ganz so weit ist für die Bundesliga, mannschaftstaktisch.
Okay, gut, dann.
Und das ist durchaus auch etwas, was man gelegentlich mitbekommt. Also, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Fokus auch teilweise auch noch auf Einzel, gerade in der Offensive. Defensive wohl eher weniger, aber in der Offensive, dass da schon auch gerade noch ein bisschen Fokus auf Einzelspieler gelegt wird. Saint-Étienne hat eine gute Saison. Ich weiß, dass ich zu Anfang, ich weiß nicht, ob ich es angesprochen hatte, aber am Anfang der Saison war ein bisschen die Frage, ob Kasri und Cabella miteinander harmonieren. Das klappt ziemlich gut miteinander.
Kasri schon 12 Tore gemacht.
Ja, genau. Sie hatten einen ganz, ganz spannenden Spieler, der jetzt eigentlich nach China gewechselt ist, von dem ich gar nicht genau weiß, wie man ihn, Selnaes, ist ein Norweger im Mittelfeld. Den haben sie jetzt aber auch relativ umsichtig und smooth und ruhig durch Aït Bennacer ersetzt von Monaco, was ich auch gar keine so schlechte Idee finde. Sie haben ein relativ flügelstarkes Spiel. Mhm. Sind bei sehr vielen ihrer Tore, sind Außenverteidiger oder Außenspieler beteiligt, also wohlgemerkt bei den Toren, nicht bei den Flanken. Herr Flanken Max. Ja,
danke für diesen Hinweis.
Und das sieht sich alles ganz gut an. Gasset ist nach wie vor eine Autoritätsperson. Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass sein Co-Trainer relativ stark taktisch involviert ist. Aber gleichzeitig ist halt wieder, die letzten 5-6 Spiele waren eher wieder schlechter.
Ja, klar, das haben wir ja schon thematisiert. Also das bezieht sich jetzt eigentlich auf alle Mannschaften, über die wir jetzt gerade sprechen. Der Grund, dass sie so eng beieinander liegen, liegt daran, weil keiner von denen es geschafft hat, eine längere Serie zu starten an Siegen, sondern die alle mischen da immer wieder unentschieden Niederlagen mit rein. Es ist, ich will nicht sagen Schneckenrennen, das wäre zu viel, aber keiner hat eine konstant positive, gute Leistung und kann sich deswegen absetzen.
Ja, genau. Also sie haben jetzt am Wochenende ziemlich deutlich gegen Rennes verloren. Mhm. Die umgekehrt wieder so eine Mannschaft der Stunde sind, die vorher lange Zeit rumgedümpelt haben, aber sich jetzt gefunden zu haben scheinen. Mhm.
Dann lass mal kurz über Rennes sprechen und danach müssen wir noch Nizza kurz abhandeln wenigstens. Was kann man über Rennes sagen? Also die haben sich dadurch jetzt wieder ein bisschen rangerobbt, jetzt 2 Siege in Folge, vorher aber natürlich auch wieder Niederlage, unentschieden Niederlage, also so wie halt bei allen diesen Teams, die da drin hängen. Unter welchem Charakteristikum kann ich mir Rennes einordnen?
Ich muss dazu sagen, ich habe gar nicht so viel Rennes geschaut, weil sich tatsächlich so ein bisschen am Rumdümpeln waren. Rennes ist seit Jahren immer ein Verein, der eigentlich ganz klug einkauft, wo du immer das vor der Saison das Gefühl hast, dass sie diesmal aber wirklich oben angreifen könnten und es dann oft doch nicht schaffen. Sie haben Ben Arfa eingegliedert, mittlerweile recht gut. Das ist sehr spannend. Sie haben eine ganz interessante Kadertiefe. Es gibt dann so Außenverteidiger wie Zefane, der eigentlich Backup ist, der dann plötzlich ganz solide, gute Spiele macht. Das Spannende an Rennes ist eigentlich der Trainer aktuell. Mhm. Das ist Julien Stéphane, mit 38 Jahren, sehr, sehr jung für Ligue 1. Wir haben da tendenziell doch noch eher ältere Trainer. Und das ist der Sohn des Co-Nationaltrainers Guy Stéphane. Ah, okay. Er hatte zuvor Amateure trainiert in der dritten oder vierten Liga, ist seit 2012 bei Rennes, also kommt eher aus dem Amateurbereich und 48 Stunden, nachdem er wusste, dass er Trainer wird, musste er direkt gegen Lyon ran. Hat dann gewonnen und hat dann danach gesagt, ja, also was das drumherum angeht, das war schon alles sehr anders und so. Aber auf dem Platz, also als bei den Amateuren, meinte er, ne? Mhm. Auf dem Platz ist halt ein Fußballspiel, ne? Und der Vorteil ist, boah, ich kann jetzt wieder Analysen machen.
Ja, cool.
Und er sagt, er mag den spanischen Fußball, er mag Intensität, Ballbesitz, Umschaltspiel, aber Ballbesitz darf kein La pour la sein, darf nicht einfach schnöde Kunst sein, da muss man bei Ballbesitz auch was anfangen können. Hm. Ich finde das alles sehr, 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 sehr spannend und sehr interessant, was er sagt, und ich bin sehr gespannt auf die weitere Entwicklung von der Mannschaft und auch von ihm.
Okay, und was können wir dann uns noch zu Nizza merken, die ja auch in diesem 37er-Punkte-Paket mit drin sind?
Ja, Nizza gibt es einen ganz, ganz großen Umbruch, weil der Präsident und der Sportdirektor gehen. Die haben sich zerstritten.
Und da geht sie beide? Geht da nicht in der Regel nur einer?
Nee, die haben sich zerstritten mit den Investoren.
Ach so.
Mit den chinesisch-amerikanischen Investoren. Da ist so ein Konsortium aus verschiedenen Leuten. Über die Transfers unter anderem. Also man muss dazu wissen, der Präsident Rivière ist jemand, der eigentlich für diesen Aufschwung von Nizza im letzten Jahrzehnt verantwortlich ist. Das war derjenige, der Puel geholt hat als Trainer, der Favre geholt hat als Trainer, der da Spielkultur etabliert hat, der Talente herausgebracht hat. Nizza war in den letzten Jahren ein ganz, ganz starker Quell von Talenten, aber eben auch immer wieder dann doch noch gespickt mit gestandenen Leuten. Du hast einen Dante nach wie vor drin. Du hast eben dieses Wagnis Balotelli eingegangen, das ja zeitweise auch sehr, sehr gut gegangen ist. Mhm. Und das ist den Investoren aktuell zu viel. Nizza wollte wieder ein paar gestandene Leute haben und die Investoren haben gesagt, nein, machen wir nicht, geben wir kein Geld aus. Die scheinen ziemlich stark auf Rendite getrimmt. Die wollen Talente verkaufen, die wollen den Clubwert steigern.
Sie sind halt Investoren, um es kurz zu sagen. Sie sind keine, genau, Liebhaber, sondern sie sind Investoren.
Genau. Und Also du hast aktuell ein sehr, sehr junges Team. Mhm. Ich habe mal rausgesucht, unter den 11 Spielern mit den meisten Spielminuten, also alles über 1000 Spielminuten, sind 6 Leute 24 Jahre oder jünger. Mhm. Saint-Maximin, Cyprien, Atal, Maolida.
Das ist der jüngste Kader der Liga tatsächlich.
Ja. Und ja, klar, das merkst du natürlich dann auch teilweise. Mhm. Du hast mit Vieira ein ganz, ganz spannendes Trainerexperiment an der Seitenlinie. Ein sehr sympathischen Kerl, der aber auch der erstaunlich offen kommuniziert über sich und seine Gefühle. Er gilt als eigentlich eher leise und freundlich, sagt immer, naja, ich mag das Wort freundlich nicht. Meine Aufgabe ist ja nicht unfreundlich zu sein, meine Aufgabe ist klar und gerecht zu sein. Auch wenn ich bei Mario Balotelli manchmal Lust habe, ihn an die Wand zu knallen. So.
Ach ja, stark.
Also er hatte sich offen mit Balotelli ziemlich gezopft und hat das aber auch offen kommuniziert und so und sagt, dass er ihn aufregt, sagt aber gleichzeitig, naja, ich kann ja auch keinen Spieler nicht aufstellen, weil er mich nervt. Mhm. Also da gab es ein paar durchaus interessante Einblicke in die Kabine. Aber er scheint das ziemlich gut zu managen und im Gegensatz zu seinem Arsenal-Kompagnon Henri ist Vieira zumindest erfolgreich gerade. Was auffällig ist bei Nizza gerade, ich weiß nicht, wenn du mal kurz den Blick bitte richtest auf die geschossenen Tore.
Ja, das ist mir aufgefallen, ja.
Nizza hatte 37 Punkte mit 19 geschossenen Toren. Und ich meine gelesen zu haben, dass das ein historischer Ligarekord ist.
Man möchte hoffen, dass das historisch ist, denn das ist schon sehr, sehr wenig. Da könnte man jetzt auch einfach das Klischee auspacken, naja, wenn mit Vieira, wenn der dein Trainer ist, ja klar, und der sich mit Balotelli, deinem Knipser, zopft, ja, dann steht die Defensive aber vorne.
Genau, er behauptet immer, dass er das schöne Spiel von Favre fortsetzen möchte, aber natürlich muss erstmal die Defensive stehen. Sie haben ganz, ganz viele Spiele mit 1-0 gewonnen. Es ist, es ist auch nicht so ganz klar, wo sie gerade hingehen. Als Verein und diese
gut, wie könnte diese, das sein in der Situation, ne? Mit Sportdirektor weg.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also diese Verwacklung im Hintergrund machen das nochmal schwieriger. Der Präsident hat jetzt schon angekündigt, der würde ja gerne den Club jetzt einfach direkt zurückkaufen. Also er geht jetzt und übernimmt dann quasi als Investor. Die aktuellen Investoren wollen aber offenbar nicht verkaufen.
Ja, das sind halt die Themen in einer Liga ohne 50+1. Man kann es wirklich, auch wenn es vielleicht manchen schon zu den Ohren rauskommt, aber man kann das nicht oft genug wiederholen. Genau so sieht der Fußball aus, wenn Investoren im Fußball drin sind. Das muss nicht nur schlecht sein, aber so ist es dann eben einfach. Und dann redet man eben viel über solche Themen und nicht mehr über andere Dinge. Ist quasi auch nur ein Videobeweis mit einem anderen Thema. Also sprich, man führt halt ein neues Thema ein, über das dann die ganze Zeit geredet wird. Okay, jetzt müssen wir aber noch kurz über Monaco sprechen, denn da hat sich einiges getan, beziehungsweise auch irgendwie nicht, denn das letzte Mal, als wir gesprochen haben, standen die auf dem Relegationsplatz, auf dem 18. Tabellenplatz und jetzt, wo wir sprechen, stehen sie wieder auf diesem 18. Tabellenplatz und haben die unangenehme Situation, dass die beiden Mannschaften hinter ihnen ein Spiel weniger haben und zumindest Caen hat nur mit einem Punkt Rückstand da noch die Möglichkeit, dran vorbeizuziehen und wir hatten ein kurzes Gastspiel vorhin, fiel der Name Thierry Henry schon. Hol uns kurz rein. Wir erinnern uns, Thierry Henry als Praktikant im belgischen Nationalteam bei der Weltmeisterschaft wurde viel drüber berichtet. Und jetzt ein sehr kurzes Gastspiel bei Monaco. Warum war es so kurz?
Ja, und auch da, wir waren da beim letzten Kurzpass spot on. Ich glaube, ich hatte nämlich noch erwähnt, dass Shadim auf der Kippe steht. Mhm. Kann das sein? Dann haben noch Leute gesagt, boah, der Rasenfunk ist immer so aktuell. Ich habe es gerade gehört und schon ist es passiert.
Das war ein Lucky Shot, sagen wir mal ganz ehrlich. Der Rasenfunk ist selten aktuell.
Es ist ein unglaublich Transferwechselchaos-Desaster gewesen, was sich da geleistet haben, aus dem alle ein bisschen beschädigt rausgegangen sind, muss ich sagen. Also Thierry Henry hatte lange Zeit in Frankreich so ein bisschen ramponiertes Image. Das lag zum Teil an ihm. Er ist ein verschlossener Kerl. Er ist jemand, der auch ein bisschen hochnäsig rüberkommt. Er ist ein wandelndes Fußballlexikon. Es wird kolportiert, dass er sich in Arsenal unterhalten konnte über, also damals was zwischen, ich weiß nicht, Duisburg und Bochum in der zweiten Liga am Wochenende passiert ist oder so, und zwar ernsthaft. Mhm. Und er hat jetzt durch diesen Trainerposten in Belgien ist er ein bisschen auf den Radar gerückt. Und das, er kommt ja auch, hat ja auch in Monaco gespielt früher, und das klang eigentlich alles dann ganz, ganz wunderbar. Und er hat es aber eben nicht geschafft, diese Mannschaft von Jardim weiterzuentwickeln. Also tatsächlich könnte man sagen, na gut, vielleicht lag es dann eben auch gar nicht an Jardim, sondern es lag dann eben auch in dieser Mannschaft, die auch ähnlich wie Marseille, muss man sagen, ganz, ganz fürchterlich zusammengekauft ist mit einigen Transfers-Flops. Für einen Barreca hat man 11 Millionen bezahlt und die nicht eingesetzt. Du hattest in der Hinserie ganz, ganz viele junge Spieler, wo du immer sagtest, Talent, da blitzt das Talent auf, aber dann haben sich halt auch Patzer geleistet. Du hast plötzlich ganz, ganz starke Ausfälle gehabt von Leuten, die in den zwei Vorsaisons noch richtige Bänke waren, wie eben Glick und Jemerson in der Innenverteidigung, wo du dich dann gefragt hast, naja, vielleicht waren die gar nie so gut, vielleicht lag es dann doch eben an einem Fabinho vorne dran, dass die Innenverteidigung so gut aussah. Du hast im Tor Subasic, der jetzt auch wirklich über seinen Zenit drüber ist. Und du hattest dann halt noch solche Sachen wie, dass Henri, dass es kolportiert wird, er wollte halt dann Falcao Tipps geben, wie er besser die Schusstechnik anwenden sollte. Und Falcao hat das nicht gutiert. Also im Gegensatz zu, wie wir vorhin gehört haben, Halilhodžić, der seinen Stürmern sagt, wie sie sich zu verhalten haben, hat das, und der es vielleicht auch kann, weil er dann eben die Autorität ist, hat das Henri eben nicht geschafft, diese Autorität aufs Parkett zu bringen, sondern er war immer irgendwie ein bisschen eher Spieler als Trainer. Hat auch bei Pressekonferenzen war da sehr, hat rumgemeckert über dieses und jenes. Und das heißt dann eben, dass Monaco tatsächlich schon angefangen hat, wieder mit Jardim Verhandlungen zu führen, dass Jardim sogar schon Transferverhandlungen geführt hat, als Henri noch im Amt war.
Also sprich, man hat den alten Trainer dann wieder zurückgeholt, nachdem der neue Trainer in 20 Pflichtspielen hat er 4 Siege geholt nur, und da sind schon so Dinge dabei wie im Viertelfinale des Einpokals 9-8 gegen Rennes. Das dürfte im Elfmeterschießen gewesen sein, ohne dass ich das jetzt näher nachgeguckt habe. Und in der ersten Runde des anderen Pokals mit 1-0. Also sehr, sehr wenig Erfolg. Aber wie kommt es denn dann zu dieser bizarren Situation, dass man den alten Trainer zurückholt?
Weil der alte Trainer eben noch vor Ort war und immer wieder signalisiert hat.
Er hing halt noch da rum.
Also Jardim ist kein schlechter Trainer. Ne? Jardim ist der Meistertrainer von Monaco. Er ist sicherlich auch ein, ich halte auch nach wie vor große Stücke auf ihn. Er ist sicherlich auch ein großer Taktiker. Man kann ja auch durchaus sagen, dass die Entlassung tatsächlich zu früh war und dass es eben nicht an ihm lag, sondern dass es an diesem Kader lag. Es ist natürlich insgesamt eine blamable Situation, und es hat noch eine finanzielle Auswirkung. Dieses Trainerkarussell wird Monaco geschätzte 16 bis 20 Millionen Euro gekostet haben, weil natürlich, als Jardim entlassen wurde, der hatte noch Vertrag bis 2021, der hat eine Entschädigung bekommen von 10 Millionen oder so. Und als Henri jetzt wieder entlassen wurde, der hatte auch Vertrag bis, ich weiß nicht wie lange, der hat auch nochmal 8 Millionen Entschädigung bekommen und dafür noch der gesamte Staff von Co-Trainern und so weiter. Also, Henri hatte gerade kurz vorher mit Passy einen Co-Trainer installiert bekommen, weil man sagt, vielleicht braucht Henri einen erfahrenen Trainer nebendran. Also da wurden reihenweise zweimal Leute ausgetauscht.
Ich meine, da muss man jetzt kein Mitleid haben mit Monaco, dem Verein, der Mbappé, Lemar und Fabinho verkauft hat. Und also die werden jetzt nicht am Hungertuch nagen, aber es ist natürlich eine interessante Randnotiz und zeigt, wohin es einen führen kann.
Naja, also es ist zumindest Geld, das man halt auch irgendwie in den Kader stecken könnte stattdessen. Ne? Insofern muss man schon, man muss nicht Mitleid haben mit dem Club in Monaco, aber man kann durchaus Mitleid haben mit den Fans, die sich natürlich schon
das auf jeden Fall
veralbert fühlen. Es gibt eine sehr, sehr kleine, aber durchaus auch spannende Fan- und Ultraszene in Monaco, die da auch so einen gewissen Nationalstolz haben, die sich eben auch als echte Monegassen sehen. Also man ist sehr, sehr verärgert über diesen Verein, über diesen Vorstand. Es ist ja auch in der Zwischenzeit diese ganze Sache passiert. Rybolovlev war ja in die Affäre rund um die Football Leagues verwickelt, dass er monegassische Polizisten bestochen haben sollen. Der agierende Vize Vasilev, da taucht er auf, dass er Mr. 10% genannt wird, weil er bei jedem Transfer immer noch abkassiert. Also das wirft gerade kein sehr schönes Licht auf die ganze Sache. Wie du gerade gesagt hast, Themen, über die man sich unterhalten muss, wenn man Sponsoren und Besitzer mit drin hat. Was man aktuell sagen kann, ist, sie haben offenbar jetzt tatsächlich die richtigen Schlüsse gezogen. Was sie gerade eingekauft haben, wirkt alles sehr, sehr solide. Fabregas haben sie geholt, sie haben Gelson Martins geholt, einen sehr, sehr spannenden jungen Offensivspieler aus Portugal, der, glaube ich, an 5 von 6 Toren von Monaco jetzt, seit er da ist, beteiligt war. Mhm. Sie haben Balot Touré geholt, einen der Bausteine der starken Lille-Abwehr, auch sicherlich ein smarter Transfer.
Naldo natürlich.
Golovin scheint endlich seine Form zu finden. Wir erinnern uns noch, der große Stürmerstar von Russland aus der WM, wo man sich dann in der Hinrunde auch wieder fragte, naja, okay, ist das so ein Sternchen gewesen, das bei der WM kurz aufflackert und dann ein trauriges Dasein fristet. Der hat zumindest jetzt gezeigt, was er bei der eben drauf hatte. Und Lopez ist zurück. Der hat Monaco bitter gefehlt. Man muss auch sagen, sie hatten verdammt viele Verletzungen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Sie haben ein unglaublich großes Lazarett gehabt. Sie haben zwischenzeitlich, ich glaube, also im Dezember hieß es mal, sie haben 62 Spieler unter Profivertrag. Und jemand witzelte dann auf Social Media, ob sie da die Zuschauer mit eingerechnet haben in Monaco. Also, Jardim hat Jamerson nach vorne gezogen aus der Innenverteidigung, wo er schlecht war. Der spielt jetzt mehr im Mittelfeld. Da scheint es ihm auch ganz gut zu gehen. Daran merkst du auch schon wieder, Jardim ist jemand, der sich gute Dinge auch überlegen kann. Was er schlecht macht, ist, dass er nicht jemand scheint, der wirklich so stark auf die eigene Jugend setzt. Sie hatten mit Badia Schiel einen ganz, ganz spannenden Torwart, den man auch mal hätte reinwerfen können da auch. Den haben sie jetzt verliehen. Oder sogar verkauft, ich glaube verliehen. Und sein Bruder Badia Schiel, der spielt in der Innenverteidigung. Also nicht wundern, wenn plötzlich irgendwie auf dem Bogen Badia Schiel auftaucht. Man denkt, hey, warum spielt der Torwart in der Innenverteidigung? Nein, das sind zwei Brüder.
Also er ist verliehen an Rennen.
Genau, verliehen an Rennen, ja. Wird das vielleicht auch nicht so gutiert haben. Also da rumort's auch wieder so ein bisschen.
Ja gut, ich meine, wenn Fabregas sich holt, um da das Ruder rumzureißen, der zeigt ja schon, auf die Jugend setzt man jetzt nicht. Mir ist auch aufgefallen, dass Benjamin Henrichs, der ja zu Monaco gewechselt ist von Leverkusen, seitdem Jardin auf der Trainerbank sitzt, nicht mehr im Kader steht. Ich weiß nicht, ob es da, also ich konnte jetzt nichts zu einer Verletzung finden. Wird er einfach leistungstechnisch nicht berücksichtigt?
Er war ja als Außenverteidiger geholt worden, hat lange Zeit immer ein bisschen weiter vorne gespielt, weil da Not am Mann war. Da hat er sich aber dann teilweise auch nicht so wohl gefühlt. Kann sein, dass er auch durch diese ganzen Umstellungen ein bisschen unter die Räder gekommen ist.
Also es sieht zumindest aktuell so aus, weil es steht nichts von einer Verletzung irgendwo in den Quellen, die man dazu zitieren kann. Und er hat Linksverteidiger, linkes Mittelfeld, rechts außen hat er gespielt und Rechtsverteidiger hat er gespielt und sogar genau, am Schluss gegen Dijon nochmal zentrales Mittelfeld. Also er wurde fröhlich rumgeschoben, da wo Not am Mann war und aktuell zumindest sieht es jetzt aus nach 2 Partien in der Liga unter Jardin, da war er beides Mal nicht im Kader. Das zeigt ja auch, mir fiel das jetzt eben auf bei dem Punkt, den du gemacht hast mit, er setzt nicht gerade auf die Jugend, da haben wir ja Beweisstück B.
Ja, also gut, du hast Balot Touré jetzt definitiv einen guten Linksverteidiger, du hast halt immer noch einen CDB auf rechts, den ich da nicht mehr einsetzen würde. Es ist ja auch einer aus der großartigen Meistermannschaft. Ich finde den Axel auch komplett außer Form. Aber ansonsten fügt sich da gerade eine Elf zusammen, die wohlgemerkt vor dem Wintertransfer zur Hälfte so nicht existiert hat. Also wenn du da drauf schaust, wie gesagt, Martins, Fabregas, Balot Touré, dann ist noch Vincinius ist noch gekommen, Silva ist noch gekommen. Ja, also es ist, die bauen da ganz, ganz stark um. Aber sie sind nach wie vor kein Verein für einen Abstieg. Und sie haben da an Konkurrenz einiges gegen sich, die einfach die schwächeren Spieler haben. Und ich meine, das sind Sätze, mit denen schon ganz viele Mannschaften abgestiegen sind. Wir sind auf dem Papier keine Mannschaft für den Abstieg. Aber ich kann es mir aktuell nicht vorstellen.
Wir werden es weiter beobachten. David, was schätzt du, wie lange wir jetzt gesprochen haben über die Liga? Könnte es sein, dass wir die Stundenmarke doch gerissen haben?
Nein, trotz aller nein, Vorsätze. Nein.
Und zwar deutlich, mein Lieber.
Oh Gott.
Aber ich wollte dir dann auch nicht immer dazwischen grätschen. Du hast dir ja, man merkt es ja, dass du hier voll bepackt mit Informationen in diese Sendung gekommen bist. Also wir sind jetzt deutlich über eine Stunde gelandet. Deswegen möchte ich jetzt an der Stelle dann doch in aller Höflichkeit dir ganz herzlich dafür danken.
Bitte.
Dass, du dir so viel Zeit genommen hast. David Frangier de Pont-le-Voix war das. Hört 93, folgt ihm auf Twitter, da heißt er Ngungong VN, wird auch wie immer verlinkt auf rasenfunk.de. David, vielen Dank dir, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast.
Noch eine Minute lang, weil du hast eine wunderschöne ja. Idee, du hast eine wunderschöne Idee gehabt bei deinem Podcast zu den Podcast Awards und so weiter, dass man nach jedem Podcast noch kurz Werbung macht für einen anderen Podcast.
Ja, sehr gut.
Ja, hat nichts mit Fußball zu tun, aber weil du gerade meinen Twitter-Namen erwähnt hast, der ja vietnamesisch ist, es gibt einen ganz wunderbaren, schönen kleinen Podcast, der heißt Rise and Shine, wird gemacht von zwei deutsch-vietnamesischen Journalisten, die ein bisschen reden über vietnamesisches und asiatisches Leben in Deutschland, ist sozusagen eine Gruppe an Menschen, an Einwanderern, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat, sehr, sehr schön gemacht, kann man sich sehr gut anhören.
Werde ich sehr gerne verlinken. Rise entscheiden, und zwar Rise wie der Reis.
Genau.
Nicht wie das Auferstehen. Das genau. Wusste ich gerade beim schnellen Googlen herausfinden.
Der Wortspiel Max hat's kapiert.
Genau. Lieber David, vielen Dank für deine Zeit und wir werden auf jeden Fall nochmal über die Liga sprechen. Irgendwann später im Verlauf dieser Rückrunde. Bin gespannt, was sich dann getan hat. Danke dir.
Sehr gerne.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für die Aufmerksamkeit. Es wird noch einen weiteren Kurzpass in dieser Woche geben. Thema verrate ich an der Stelle noch nicht. Und dann gibt es natürlich auch eine Schlusskonferenz nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.
Tschüss.